Ich möchte, dass ihr euch folgende Situation vorstellt. Also wie gesagt, Fantasie ist ein bisschen gefordert. Nach einer medizinischen Routineuntersuchung bittet dich der Arzt zu einem Gespräch. Sie haben eine schwere, lebensbedrohliche Krankheit. Und das sagt er ganz schonungslos, so wie ich jetzt. Weiter erklärt er dir, wie es dazu gekommen ist. Nämlich selbstverschuldet, weil du seinen gut gemeinten Ratschlägen seit Jahren keine Folge geleistet hast. Und eigentlich auch nicht mehr lange zu leben hättest. Aber damit nicht genug. Er zählt auch den gesamten weiteren Verlauf der Krankheit auf. Mit allen schmerzlichen Einzelheiten. Du stellst dir die Frage, wie kann das sein? Ich fühle mich völlig gesund. Schließlich habe ich gerade den Manhattan-Marathon gewonnen und bin CEO, also Vorstandsvorsitzender einer multinationalen Gesellschaft und habe sogar noch erheblichen Einfluss auf die Politik. Ich bin doch nicht krank. Und während deiner Grübelei fährt der Arzt fort und sagt, dass er dich heilen kann. Aber das zu einem Preis, der nicht mit Geld zu bezahlen ist, sondern du musst dein Leben völlig umstellen. Wie entscheidest du dich? In etwa dieser Art hat Gott durch Hosea zu seinem Volk Israel gesprochen. Und dabei ging es vorwiegend um die 10 Stämme zwar, die 10 Stämme des Nordreichs, aber auch ist diese Nachricht an das Südreich gerichtet. Ich möchte uns die Stelle, das Kapitel 12 aus Hosea-Buch lesen. Ich werde auslegen 1 bis 7, aber wegen des Zusammenhangs werde ich alle 15 Verse lesen. Hosea, Kapitel 12, von 1 bis 15. Ephraim hat mich mit Lügen umgeben und das Haus Israel mit Betrug. Auch Juda schweift immer noch umher neben Gott, dem Heiligen, der treu ist. Ephraim nährt sich von Wind und läuft den ganzen Tag dem Ostwind nach. Er wird täglich verlogener und gewalttätiger. Ein Bündnis mit Assyrien wollen sie schließen und Öl wird nach Ägypten gebracht. Auch mit Juda hat der Herr einen Rechtsstreit und er muss Jakob strafen, entsprechend seinen Wegen. Er wird ihm vergelten, entsprechend seinen Taten. Schon im Mutterschoß hielt er die Verse seines Bruders und in seiner Manneskraft kämpfte er mit Gott. Er kämpfte mit dem Engel und siegte. Er weinte und flehte zu ihm. In Bethel hat er ihn gefunden und dort hat er mit uns geredet. Nämlich der Herr, der Gott der Herrscharen, dessen Gedenkname Herr ist. So kehre nun um zu deinem Gott, halte fest an Liebe und Recht und hoffe stets auf deinen Gott. Vers 8. Der Kananiter hat eine falsche Waage in der Hand. Er übervorteilt gern. Auch Ephraim spricht, ich bin doch reich geworden. Ich habe mir ein Vermögen erworben. An all meinem Erwerb wird man mir kein Unrecht nachweisen können, das Sünde wäre. Ich aber, der Herr, bin dein Gott vom Land Ägypten her. Ich werde dich wieder in Zelten wohnen lassen, wie zur Zeit des Laubhüttenfestes. Ich habe zu den Propheten geredet und viele Offenbarungen gegeben und durch die Propheten in Gleichnissen gelehrt. Sind sie in Gilead nichts würdig gewesen, so sollen sie zunichte werden. Haben sie in Gilgal Stiere geopfert, so sollen auch ihre Altäre wie Steinhaufen auf den Furchen des Ackers werden. Als Jakob in das Gebiet von Aram floh, da diente Israel um eine Frau. Um eine Frau hütete er die Herde. So hat der Herr durch einen Propheten Israel aus Ägypten herausgeführt und es durch einen Propheten hüten lassen. Ephraim hat ihn bitter gekränkt. Er wird seine Blutschuld auf ihn werfen und sein Herr wird ihm seine Beschimpfungen vergelten. nach dem prächtigen, ja, herzlichen Kapitel Hosea 11, wo wir einen Einblick in das Herz Gottes bekamen, wo so viel Liebe drin ist, wo wir Verheißungen für das Volk Israel finden, geht es nun wieder um die Sünde Israels. In einem, man möchte sagen, erneuten Versuch will Gott das Volk auf seinen sündigen Zustand aufmerksam machen. Ja, Hosea spricht sogar über ihren Vater, also über ihren Urvater Jakob. Verschiedene Ereignisse in Jakobs Leben sollen das Volk zum Nachdenken bringen. Auch die Propheten werden erwähnt, in späteren, was wir heute nicht so behandeln wollen. Aber sie haben im Namen Gottes gesprochen, nicht aus sich heraus, sondern der Geist hat in ihnen gewirkt. Und Mose war wohl einer der wichtigsten von ihnen. Er hat gesamt Israel aus Ägypten geführt. Er ist auch ein Bild für den Herrn Jesus, der sein Volk in der Endzeit von allen Mächten und Unterdrückungen befreien wird. Dieser Abschnitt 1 bis 8 unterscheidet sich vom Kapitel 11 durch so sein neues Thema. Denn schon immer hatte Israel Neigung zum Betrug. Und im Bild der Einleitung zu bleiben, will ich diese Krankheit Israels das Böse nennen. Und die Punkte meiner Predigt sind: Gott offenbart das Böse. Aber Gott, und das ist der zweite Punkt, will segnen. Er will das Gute für den Menschen. Damit soll ein Ziel erreicht werden, nämlich Umkehr zu Gott und Gott zu loben und zu ehren. Wie Andreas schon in der Einleitung sagte, Gott kämpft um sein Volk, aber er lässt eben das Böse nicht einfach durchgehen. Gottes Volk umringt den Herrn mit Lug und Trug, mit Lüge und Betrug. Ephraims Gottesdienst ist falsch. Gott offenbart das Böse. Ephraim ist, also das Nordreich Israel, ist unaufrichtig im Umgang mit Gott. All ihr Dienen vor ihm, wenn sie zu seinem Altar kommen, ist heuchlerisch, vorgetäuscht. Wenn sie ihm ihren Lobpreis bringen, Gebete sprechen oder mit ihm sich mit einer Bitte nähern, dann belügen sie ihn. Und das tun sie mit Worten, die ihm gefallen sollen. Ihr Herz ist aber nicht auf Gott ausgerichtet. Es ist auf ihr eigenen Vorteil ausgerichtet. Sie mögen schöne Sätze sagen, aber es sind nicht Sätze der Wahrheit. Sie kommen zu Gott mit egoistischen Absichten. Er soll ihre Wünsche erfüllen. Das ist eine Erwartungshaltung, die wir auch heutzutage treffen. Ja, was hat denn Gott schon für mich getan? Warum soll ich mich zu ihm bekehren? Habe ich oft zu hören bekommen. Man bedenkt gar nicht, was Gott schon alles getan hat. Israel schreckt nicht davor, vor der Lüge zurück, als ob sie ihn täuschen könnten. Hosea 12,9, auch Ephraim spricht: Ich bin doch reich geworden. Ich habe mir ein Vermögen erworben. An all meinem Erwerb wird man mir kein Unrecht nachweisen können, das Sünde wäre. Gott sieht, dass sie sich selbst mit Lügen umringt haben, mit ihrer Sünde. Das lesen wir schon in Hosea 7,2. Doch Israel denkt, Gott sieht das nicht. Gott ist von ihnen mit Lug und Trug umgeben, weil sie in diesem Zustand zu ihm kommen. Ihnen kommt nicht einmal in den Sinn, dass er nichts mit so etwas zu tun haben will. Letztendlich nicht mit ihnen. Juda ist zwar noch nicht so abtrünnig, aber es gibt noch eine gewisse äußere Treue zu Gott. Zum Beispiel gibt es noch einen König aus dem Haus Davids. Doch ist Juda auch nicht uneingeschränkt mit Gott. Immer wieder gab es Könige, die nicht den Pfad Davids gegangen sind und eben andere Götter, Götzen anriefen. Und somit verführten sie auch das Volk zum Götzendienst. Schon früher wurde geklagt, Entschuldigung. Gott in seiner Herrlichkeit ist der Einzige, der wirklich treu ist. 2. Timotheus 2,13. Wenn wir untreu sind, so bleibt er doch treu. Er kann sich selbst nicht verleugnen. Zum Lug und Trug gegen Gott kommt auch noch die Dummheit der politischen Bündnisse, die Ephraim, also das Nordreich, schließt. Sie unternehmen enormen Aufwand, um sich gegen Assyrien und Ägypten, den politischen Großmächten jener Zeit, zu behaupten. Wie dumm oder wie töricht dieser Aufwand ist, zeigt der Prophet Hosea, indem er sagt, Ephraim nährt sich von Wind. Wie kann man sich von Wind nähren? Also ich habe schon viel Gegenwind erlebt auf dem Fahrrad, aber ich bin nie davon satt geworden. Aber genau dieses Nachjagen vom Wind zeigt, wie vergeblich die Hoffnung ist, die sich auf Menschen stützt. Besonders dann, wenn diese Menschen den wahren Gott nicht anerkennen, ihn sogar ablehnen, denn das tat ja Ägypten und Assyrien. Das Volk ist unbelehrbar. Und das gilt für jeden Menschen, der immer wieder Hilfe bei anderen Menschen sucht, trotz Enttäuschungen, trotz dem, was man erlebt hat, trotz dem, dass man keine Hilfe, keine echte, bleibende Hilfe bekommen hat. Das Nachjagen nach dem Wind bringt keinen Vorteil. Im Gegenteil, es bewirkt den eigenen Untergang. Deshalb ist es nicht nur sich vom Wind nähren, was auf die Vergeblichkeit der Bemühungen hinweist, sondern wird auch als Ostwind bezeichnet. Dieser Ostwind oder Scirocco, wie wir ihn auch nennen, ist ein heißer Wind aus der Wüste. Der bricht über die Ernte herein und vernichtet sie. Was bei uns die Regenfluten sein können, 40 Liter pro Quadratmeter, ist dort die Dürre. Denn in 13,15 lesen wir, denn wenn er auch fruchtbar ist unter den Brüdern, so wird doch ein Ostwind kommen, ein Wind des Herrn von der Wüste herauf, so dass sein Brunnen vertrocknet und sein Quell versiegt. Er wird den Schatz aller kostbaren Geräte berauben. Israels hartnäckige Versuche, Hilfe bei den Nachbarländern zu suchen, werden dadurch belegt, dass sie sich den ganzen Tag damit beschäftigen, dies zu tun. Schon früher wurde geklagt, dass Israel immer wieder Bündnisse schloss, die Gott nicht gutheißen konnte. Sie schließen einen Bund mit Assyrien und versuchen auch Ägypten an die Hand zu bringen, indem sie Ägypten mit Öl versorgen. Ihre ganze Politik besteht darin, diese Großmächte gegeneinander auszuspielen. Und letztendlich sind sie selbst das Opfer ihres Betrugs, so wie König Hosea, der letzte König des Nordreiches, es erleben muss. Mit Lug und Trug, also mit Unwahrheit und Irreführung, hat Ephraim Gott umgeben. Und das werden wir in der nächsten Predigt noch genauer betrachten. Ihr Handeln ist dabei eigentlich gar keine Irreführung Gottes, denn er weiß alles und kennt uns besser, als wir uns selbst kennen. Unsere innersten Motive sind Gott nicht verborgen. Psalm 139, 1 bis 2 und 4 möchte ich uns lesen. Dem Vorsänger von David, ein Psalm. Herr, du erforschest mich und kennst mich. Ich sitze oder stehe auf, du weißt es. Du verstehst meine Gedanken von ferne. Und Vers 4, ja, es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du, Herr, nicht völlig wüsstest. Wir können Gott nicht betrügen. Wir können ihn nicht irreführen. Es ist Selbstbetrug, wenn wir das versuchen. Aber wir sind so vermessen und versuchen es. Israel wähnte sich in der Sicherheit, weil sie eben diese schlauen Bündnisse mit den Großmächten gemacht haben. Doch eben diese falschen Bündnisse mit Gott fernen, mit Gott ablehnenden Nationen offenbaren ihre Abtrünnigkeit, ihre Abtrünnigkeit von Gott, dem Allmächtigen, von dem Gott ihrer Stammväter, Abraham, Isaak und Jakob. Und das ist eben keine Entwicklung, das allein das Nordreich betrifft. Es ist keine Entwicklung der jüngeren Zeit, der letzten 3, 4 Könige, sondern es betrifft das ganze Israel. Alle 12 Stämme sind abgewichen. Und denn auch mit Juda hat der Herr einen Rechtsstreit, lesen wir in 3. Und sie beginnt schon im Mutterleib von Rahel, von, wie heißt jetzt Isaaks Frau? Rebekka, nicht Rahel. Rahel war die Frau von Jakob. Sie werden für das Abweichen von Gott sich verantworten müssen. Und dafür spricht auch, in Jakob werden sie sich rechtfertigen müssen. Das ganze Volk Israel ist angesprochen. Da kann sich nicht einer herausnehmen, der sagen kann, ja, aber ich habe immer zu dem Davids Königherrschaft gehört. Gott wird sie züchten müssen für den Weg, den sie beschritten haben und auch für das, was sie auf diesem falschen Weg getan haben. Und um dieses zu zeigen, benutzt Gott in die Geschichte Jakobs, um auch zu zeigen, dass der Weg der Umkehr für das Volk noch offen ist. Und wenn dieser Weg beschritten wird, diese Umkehr, dann wird Gottes Segen auch nicht ausbleiben. Gott will segnen. Hosea 12, Verse 4 bis 5 möchte ich uns nochmal lesen. Schon im Mutterschoß hielt er, Jakob, die Verse seines Bruders und in seiner Manneskraft kämpfte er mit Gott. Er kämpfte mit dem Engel und siegte. Er weinte und flehte zu ihm. In Bethel hat er ihn gefunden und dort hat er mit uns geredet. Mit er ist Gott gemeint. In diesen Versen erzählt Hosea 3 Ereignisse in Jakobs Leben auf, die als Beispiele für das ganze Volk Israel dienen. Einmal die Geburt. Schon dort hält er die Verse. Dann der Sieg, in Anführungsstrichen, am Jabok, wo Jakob mit Gott kämpft. Und letztendlich die Reinigung seines Hauses, Jakobs Hauses, in Bethel. Das erste Beispiel, seine Geburt, an der Verse nehmen, kann auf Betrug hinweisen. Es ist eine Anspielung auf den Namen Jakob, der Fersenhalter. Die Erklärung kann natürlich auch positiv sein, wenn wir sehen, dass Jakob gewissermaßen schon im Mutterleib damit beschäftigt war, das Erstgeburtsrecht zu besitzen. Denn das bekam einen besonderen Segen. Und wie wir später lesen, hat es für ihn mehr Wert als für Esau, seinen Bruder. Denn der gab dieses Erstgeburtsrecht weg, weil er Hunger hatte und das für eine Schüssel Linsen. Eine einzige Mahlzeit, die ihm nicht mal für den ganzen Tag ausgereicht hätte. Aber Jakob, er war auch listig, um nicht zu sagen hinterlistig. Er war trotz dieser Hinterlist aber immer um den Segen Gottes bemüht. Er hat ihn zu schätzen gewusst. Und daran fehlt es beim Volk Israel. Und deshalb können wir mit dem Hinweis auf Jakobs Geburt eine Ermahnung an das Volk sehen, ein Verlangen nach dem Segen Gottes zu haben und sich dafür einzusetzen. Aber eben nicht auf die Art und Weise, wie Jakob es tat, nämlich mit List. Erst die Notlage seines Bruders sozusagen ausnutzend und später seinen Vater zu betrügen. Jakob wollte den Segen auf die falsche Weise erlangen, nämlich eigene Anstrengung. Er wollte nicht warten, bis Gott ihm den Segen erteilte. Und dieses Verhalten, das muss abgelegt werden. Und das geschah bei dem zweiten Vorfall, als Jakob mit Gott kämpfte, am Jabok. Oder wie auch der Ort heißt, Peniel. Der Hinweis wird auch wieder im Namen offenbar. Israel, der mit Gott kämpft. Kämpfer Gottes. Es wurde gesagt, andere Ausleger legen es so aus, aber man sollte es ruhig mal erwähnen, dass Jakob mit einem bösen Engel gerungen hätte. Das ist zwar interessant, aber dann wäre das ein Schutzengel Jakobs, Esaus gewesen. Und das passt nicht zu der Geschichte, die wir in 1. Mose 32 lesen. Und es passt auch nicht zu dem, was Hosea hier sagt. Hier steht eindeutig, dass Jakob mit Gott gerungen hat, mit Gott kämpfte. Es ist klar, dass Gott nicht in der Herrlichkeit erschienen ist, sondern in Engelsgestalt. Gott ist nichts unmöglich. Er hat sich öfter als Engel zu erkennen gegeben. Und der Engel des Herrn ist ein Name für den Sohn Gottes, für unseren Herrn Jesus. Im Alten Testament, wenn vom Engel des Herrn, dem Engel des Herrn gesprochen wird, oder der Engel des Herrn, dann ist der Herr Jesus mit gemeint. Wenn Hosea diese Geschichte zitiert, dann geht es darum zu zeigen, wie Jakob gekämpft hat und überwunden hat. Und Jakob hat in seiner Manneskraft gekämpft. Aber das gab ihm nicht den Sieg. Es war in dieser Kraft, in dieser Manneskraft, dass Gott ihn schlagen musste. Der Herr rührte sein Hüftgelenk an und von diesem Moment an musste Jakob hinken. Und was tut es? Er wird ständig daran erinnert, an sein Kämpfen mit Gott. Doch Jakob hat überwunden, eben nicht durch seine Kraft, nicht durch seine Schleue, sondern durch seine Schwäche. Und seine Schwäche ist ihm zur Stärke geworden. Er hat die gleiche Erfahrung gemacht wie Paulus, tausende Jahre später. Denn auch zu ihm, zu Paulus, hat der Herr gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. 2. Korinther 12, 9. Jakob überwand, indem er weinend Gott anflehte. Er kämpfte mit der Waffe des Gebets, wie wir in Kolosser 4, 12 lesen können. Und dafür braucht man keine körperliche Kraft, sondern geistliche Kraft. Ger de Koning schreibt, der Moment, in dem jemand Gott um Gnade anfleht, ist der Moment, in dem der Kampf aufhört und Gott nicht länger ein Gegner ist, sondern zum Unterstützer wird. Jemand weint, weil er seine Sünden bereut, wenn er erkennt, wie viel Böses und Schlechtes es in seinem Leben gibt. Er fleht um Gnade, weil er darauf vertrauen darf, dass Gott all das Böse und die Schlechtigkeit vergibt. Jakob hat den Sieg errungen, indem er schwach war. Wenn wir lahm und gebrochen sind und nichts weiter tun können, als uns an Gott zu klammern, werden wir seine Gnade erfahren. Dann werden sich Gottes verborgene Schätze des Segens für uns öffnen. Was für ein Segen wird es für Israel sein, wenn sie Jakobs Methode des Kämpfens anwenden. Nicht mit Kraft, sondern mit Weinen und Flehen. Was für ein Segen wird es für uns Christen sein, für jeden Christen, der lernt, so zu kämpfen, wie Jakob es hier tat. Kein Kampf in der Kraft, sondern in der Demut. Jakob hat eigentlich schon bei der Geburt bewiesen, dass er den Segen Gottes zu schätzen weiß, indem er die Verse seines Bruders hielt. Ich habe eben Philipp noch gefragt, wann sein Sohn das erste Mal fest zugegriffen hat. Er kann es sich nicht erinnern, aber ich glaube nicht, dass es irgendein Kind, ein Baby gibt, das bewusst eine Verse ergreift. In der Bibel steht es und dann wird das auch so gewesen sein. Jakob hatte einen Drang nach dem Segen Gottes. Und das ist, was wir auch haben müssen. Und in seinem Kampf am Jabbok sehen wir, dass er diesen Segen erhält durch die richtige Einstellung gegenüber Gott. Nicht mehr als Gegner, sondern als der Gott, der retten kann. Und dann kommt ein weiteres Ereignis aus dem Israel, also Jakob, das Nötige lernt und aus dem das Volk Israel das Nötige lernen soll. Es hat mit der Beziehung zwischen Gott und dem Volk zu tun. Und das wird in den Worten ausgedrückt: Dort redete er mit uns. Das bedeutet Gemeinschaft. Es heißt mit uns, nicht mit ihm. Jakob steht für das ganze Volk. Hosea sagt, indem er zu Jakob sprach, sprach er zu uns. Was er dort zu Jakob sagt, gilt für uns. Ein Volk, das sich nach der Gemeinschaft mit Gott sehnt, muss die Götzen ausrotten. Eine Gemeinde, die sich in der Gemeinschaft Gottes aufhalten will, in dieser Gemeinschaft bleiben will, muss in der ersten Liebe bleiben, auf Lehre und Reinheit achten, so wie es uns in den Sendschreiben gesagt wird. In Bethel tat das Haus Jakobs die Götzen weg. Und nachdem Jakob sein Haus gereinigt hatte, begegnete er Gott wieder in Bethel. Ephraim und Juda sollten auch tun, was Jakob tat: zu Gott schreien, sich demütigen und die fremden Götter hinwegtun, die Bale, die Kälber. Aber sie taten es nicht. In Vers 6 geht nun der Fokus wieder weg von Israel hin zu Gott. Wir sehen, wie Gott in seiner Herrlichkeit und Majestät und wie er sich für sein Volk einsetzt. Sie haben es mit ihm allein zu tun und mit niemand sonst, weder mit einem Kalb noch mit einem Baal oder sonst irgendeinem Götzen. Und sie haben es mit ihm direkt zu tun, nicht an irgendeinem Ort. Sein Name, Herr, oder übersetzt Jahwe, garantiert die Verbindung mit seinem Volk. Denn so hat sich Mose den Auftrag bekommen, soll er den Gott Israels nennen. Es ist ein Bundesname, möchte man sagen. Und der Name, mit dem er sich seinem Volk eben offenbart hat. Deshalb wird er die Verheißungen auch erfüllen, die er Abraham, Isaak und Jakob gegeben hat, wie wir in 2. Mose 6 nachlesen können. Die Erfüllung all seiner Verheißungen liegt auch in seiner Macht. Er ist der Gott der Herrscharen. Und das bedeutet, dass er an der Spitze aller Mächte steht. Er steht an der Spitze irdischer Mächte, ebenso wie an der Spitze der natürlichen Mächte. Wer hat denn die Erde angehalten, damit der Tag länger dauern kann und Josua seine Feinde besiegen kann? Es war Gott. Wer hat denn die Erde sozusagen zurückdrehen lassen, weil Hiskia es als Zeichen gerne gesehen hat? Es war Gott. Und Jesus hat den Sturm gestillt und alle haben gestaunt. Wer ist der, dass ihm sogar die Winde gehorchen? Es war Gott. Es ist nicht nur menschliche Macht an der Spitze, an deren Spitze Gott steht. Nein, er ist Herr über alles, denn er hat alles gemacht. Und was für eine Ermutigung für Israel muss das sein, sich bereitwillig diesen großen, diesen beeindruckenden Gott zu unterstellen, sich zu unterwerfen, aber nicht um versklavt zu werden, sondern um in himmlische Höhen erhoben zu werden. Was für eine Dummheit ist es, sich von diesem Gott abzuwenden und dadurch allen Segen zu verlieren. Die Dummheit wird dadurch nicht kleiner, wenn wir sie heute tun. Sie ist noch genauso groß. Nachdem er die Ereignisse in Jakobs Leben als Beispiel angeführt und auf den Herrn selbst hingewiesen hat, folgt nun der Aufruf: Zu deinem Gott sollst du umkehren, nicht zu irgendeinem Gott, zu einem persönlichen Gott. Gott ruft auf: Ich bin für euch da. Gott bemüht sich, eine Umkehr zu ihm attraktiv zu machen. Immer wieder macht er das deutlich. Jeder, der auch nur einen Augenblick nachdenkt, muss zu dem Schluss kommen, dass die Umkehr zu Gott der einzige richtige Schritt ist. Das Auffällige zu deinem Gott soll dem Volk, aber auch uns, einen zusätzlichen Anstoß geben, diesen Schritt doch endlich zu tun. Hosea spricht das ganze Volk an. Er spricht es als Einheit an. Israel muss Buße tun und zu Gott umkehren, um den Segen Gottes zu erfahren. Aber Umkehr kann nur in Anerkennung mit der eigenen Ohnmacht geschehen, wenn man in wahrer Demut sich zu Gott wendet und die Götzen hinwegtut. Und zu diesen Götzen zählt auch die eigene Eitelkeit. Einmal zu Gott zurückgekehrt, wird die Folge sein, dass sich die Einstellung gegenüber dem Nächsten ändert. Liebe und Recht, heißt es, sollen sie festhalten. Oder wie andere Übersetzungen Liebe mit Güte oder Barmherzigkeit übersetzen. Das ist durchaus erlaubt. Das sind Merkmale dieses Richtungswechsels. Die Liebe, die Güte wird sich in der Fürsorge für Arme und im Trost für Traurige äußern. Sie wird sich darin äußern, dass man Gottes Barmherzigkeit weitersagt. Recht wird sich darin äußern, dass man jedem das gibt, was ihm zusteht und nicht auf seinen eigenen Vorteil bedacht ist. Es wird kein Weglaufen von Gott mehr geben. Vielmehr heißt es, sich auf sein Eingreifen zu freuen, anstatt ihre Erlösung von irdischen Großmächten zu erwarten. Jakob strebte nach dem Segen Gottes. Die Mittel, die er anwandte, waren aber nicht die Wege, diesen Segen zu erhalten. Er fragte nämlich zu Anfang nicht nach dem Willen Gottes. Und so fiel sein Betrug auf ihn auch letztendlich zurück, als sein Schwiegervater ihn wiederum betrog, so dass er nicht die Frau bekam, die er bekommen wollte, und nochmal 10 Jahre länger dienen musste. Erst als Jakob sich nicht auf seinen Verstand und seine Kraft verließ, sondern sich demütigte vor Gott und auf ihn hoffte, da wurde aus dem Kämpfer gegen Gott ein Kämpfer für Gott. Auf Gott hoffen und vertrauen heißt, von ihm allein und von niemand sonst abhängig zu sein. Besonders in Situationen, in denen wir Hilfe brauchen und sie nicht zu kommen scheint. Er kennt die Zeitpunkte. Er weiß, wie viel wir tragen können und wie viel wir er tragen können. Und das ist die Gnade, dass Gott uns unsere Schwachheiten eindeutig offenbart und er bietet die Hilfe an, wenn wir diese Schwachheit bekennen und in seiner Kraft leben. Israel, das auserwählte Volk Gottes, alle 12 Stämme sind dem Herrn untreu geworden, haben sich von ihm abgewandt. Sie haben ihre Hoffnung auf menschliche Kraft und menschliche Macht gesetzt. Doch diese Mächte waren feindlich gegenüber Gott. Diese Mächte, die sich selbst feindlich gegenüberstanden, wollten sie ausnutzen, indem sie sich beiden Mächten anbiederten, anstatt sich auf Gott, auf seinen Segen, auf seinen verheißenen Segen zu berufen und zu verlassen. Sie hatten kein Vertrauen in Gott. Sie hatten keine Hoffnung auf den Herrn. Obwohl ihre Geschichte voll von Gottes Handeln ist, über Jakob hinaus. Wir können anfangen bei Adam und Eva, bei Noah und letztendlich Abraham, Isaak und Jakobs Geschichte betrachten. Das Volk Israel, es war krank, lebensbedrohlich krank. Doch Gott zeigt ihnen auf, wie sie genesen können. Umkehren zu ihrem Gott, dem Herrn, Buße tun, Liebe, Fürsorge und Gerechtigkeit untereinander üben. Und letztendlich sind das die größten Gebote, an denen das ganze Gesetz der Propheten hängt. Matthäus 22, 37. Und Jesus sprach zu ihm: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. Und 39. Und das Zweite ist ihm vergleichbar: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Gott will dich segnen. Kehre zu ihm um. Vertraue auf ihn. Hoffe auf ihn. Zu seinem Lob und zu seiner Verherrlichung, zu seiner Ehre. Amen. Wir sind nun zum Schluss unseres Gottesdienstes gelangt. Wollen wir noch einmal aufstehen, Gott gemeinsam danken, dass er uns aufzeigt, wo unsere Schwäche liegt, damit wir sie anerkennen, damit wir sie vor Gott bringen und in seiner Kraft leben. Großer, allmächtiger Gott, wir danken dir, dass wir in deinem Wort immer wieder Zurechtweisungen finden von unserem falschen Tun. Hilf uns, dass wir uns nicht auf uns verlassen, auf unsere Kraft, nicht auf unser Denken, auf unser Geschick, sondern dass wir auf dich achten, dass wir deinen Weg gehen, den du für uns vorgesehen hast, damit wir leben mit dir, damit wir kämpfen für dich in unserer Schwachheit, denn im Schwachen bist du stark. Nicht wir sind es, die den Sieg erringen, sondern du hast ihn schon längst errungen. Wir sind nur Nutznießer. Aber dafür, das wollen wir weitersagen. Dafür wollen wir einstehen. Dafür wollen wir dein Wort verkündigen. Hilf uns, dass wir es in aller Liebe tun. Dass wir es zu deiner Ehre tun. Dass es zu deiner Verherrlichung dient. Und dann wird dein Segen über uns sein. Deine Verheißungen werden wahr, darauf können wir uns verlassen, denn du bist ein berechenbarer Gott. Was du sagst, hältst du. Und dafür danken wir dir von ganzem Herzen. Amen.